Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Die Zukunft hat längst begonnen. Der Krieg im Netz prägt die Verteidigungsstrategien.
The United States is quite dependent on our IT and network infrastructure, and unfortunately we're also quite vulnerable.
Es braucht das Netz und das macht verletzbar, sagt der amerikanische Cyber-Experte. Dann, das Lohnsystem des Top-Kaders sei aus den Fugen geraten.
Hier die Gier auszuleben über diesen Mechanismus ist so stark, dass man auch starke Gegenmedikamente entwickeln muss.
Meint Norbert Thom, der emeritierte Ökonomieprofessor mit Fachgebiet Personalwesen, im Echo-Gespräch. Und schließlich eine Liebeserklärung ans Leben.
When you're doing something you love, you don't feel tired, you know? You get more and more energy. And that's how it is with my life. I love life.
Auch mit 80 voller Power, das Multitalent Yoko Ono. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Die Waffenverkäufe sind 2011 weltweit um 5% zurückgegangen. Das zeigen die neuesten Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI. Aber die Welt ist nicht friedlicher geworden. Der Krieg hat sich bloß verschoben in den Cyberspace, den virtuellen Raum. Dort investieren fast alle Länder kräftig weiter. Ein zukunftsträchtiges Geschäft zeichnet sich ab. Kein Wunder, dass auch die klassischen Rüstungsfirmen dabei sein wollen. Fredrik Steiger.
Die Zeiten sind passé, da Landesverteidigung primär bedeutete, Territorium und Grenzen zu verteidigen, sagt Schwedens Außenminister Carl Bildt.
Once upon a time, the security of our societies was primarily a function of the security of our territories. And we had the armies on the borders securing our territories against invasion.
Die neue Einsicht schlägt sich nieder in den Verteidigungsetats. Vor allem westliche Staaten, neuerdings sogar die USA, sparen bei klassischen Waffen wie Flugzeugen, Schiffen oder Panzern, vervielfachen aber ihre Budgets für die Cyberverteidigung. Im amerikanischen Pentagon sind es bereits etliche Milliarden, Großbritannien lanciert ein mehrjähriges Cyberverteidigungsprogramm. Selbst kleine Länder ziehen nach. Norwegen etwa kündigte eben an, 30% mehr in die Cyberverteidigung zu stecken. In der NATO rückte diese in kürzester Zeit aus dem Nichts zu einer der obersten Prioritäten auf. Laut Ian West, dem Cyber-Defense-Chef der Allianz, ist der Aufwand riesig.
We have to find every hole in our Swiss cheese and block it, whereas the attacker only needs to find one of those holes and he's into our systems.
Wir müssen jedes einzelne Loch im Schweizer Käse finden und stopfen. Der Gegner muss nur ein Loch finden und kann dort angreifen. Manche Länder, allen voran die USA, aber auch China oder Israel, investieren zudem viel in Cyberangriffsfähigkeiten. Sie entwickeln Cyberwaffen wie den Computerwurm Stuxnet, mit dem das iranische Atomprogramm vorübergehend lahmgelegt wurde. Die Rüstungskonzerne sehen ein rasch wachsendes Betätigungsfeld. Weil die Verkäufe herkömmlicher Waffen neuerdings stagnieren, müssen sie diversifizieren, sagt Susan Jackson vom Friedensforschungsinstitut SIPRI. Rüstungsgiganten, von BAE Systems über General Dynamics bis zu Lockheed Martin oder Northrop Grumman, bauen hektisch eigene Kapazitäten im Cyberbereich aus. Oder sie kaufen reihenweise Firmen, oft kleinere Unternehmen mit Expertise in der Informatik. Die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln hat begonnen.
Cyberwaffen im Aufschwung, das wollen wir genauer wissen. Darum geht's nach Washington und nach Bern. Erstmal geht's jetzt aber um die Nachrichten und die hat Ursula Vogler.
Verschiedene Schweizer Detailhändler haben 7 verarbeitete Fleischprodukte der Firma Hilgona aus den Regalen genommen. Die Liechtensteiner Firma teilte mit, Rohwaren ihres deutschen Lieferanten Fosco enthielten möglicherweise Pferdefleisch. Umfassende Analysen in Schweizer Labors hätten ergeben, dass der Lieferant Fosco aus Deutschland falsch deklarierte Ware geliefert habe. Betroffen seien unter anderem die Schweizer Detailhändler Coop und Manor, teilte Hilgona mit. Der Schweizerische Städteverband schlägt zahlreiche Maßnahmen vor, damit negative Erscheinungen des Nachtlebens eingedämmt werden können. Es gehe darum, einen Ausgleich zu finden zwischen den Ansprüchen der Jugendlichen und den Maßnahmen gegen Gewalt und Abfallberge. Der Städteverband kann sich beispielsweise Ausnüchterungszellen für Jugendliche vorstellen. Der während der Zeit des Zweiten Weltkriegs amtierende Bundesrat Eduard von Steiger bleibt Ehrenbürger der Gemeinde Langnau. Die Jungsozialisten, die Juso, hatten verlangt, von Steiger sei die Ehrenbürgerwürde abzuerkennen, weil er angeordnet habe, jüdische Flüchtlinge an der Grenze abzuweisen. Der Gemeinderat erklärte zum Antrag, die leidvolle Flüchtlingspolitik der damaligen Landesregierung könne der Langnauer Gemeinderat mit einer Aberkennung des Ehrenbürgerrechts nicht rückgängig machen. Ein neuer Bericht der UNO zu Syrien belegt gravierende Kriegsverbrechen. In der Kritik stehen sowohl Anhänger der Regierung Assad als auch Oppositionelle. Sie hätten getötet, gefoltert und Terror verbreitet, heißt es. Die Kriegsverbrecher würden immer radikaler. Zahlreiche Täter seien identifiziert worden. Diese Täter müssten nun zur Verantwortung gezogen werden, zum Beispiel vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Die Europäische Union verlängert das Waffenausfuhrverbot gegenüber Syrien um weitere 3 Monate. Das haben die Außenminister der 27 EU-Mitgliedsländer beschlossen. Großbritannien hatte eine Lockerung des Lieferverbots verlangt, um den Widerstand gegen Präsident Assad unterstützen zu können. Das ägyptische Verfassungsgericht hat das neue Wahlgesetz des Landes abgelehnt. Das Gericht erklärte 5 Artikel des Gesetzes für ungültig, so die Aufteilung der Wahlbezirke. Das Gesetz war von der 2. Parlamentskammer verabschiedet worden, in der die Muslimbrüder und die radikalen Salafisten die Mehrheit haben. In der pakistanischen Stadt Quetta weigern sich Angehörige von mehr als 80 Anschlagsopfern, die Toten zu begraben. Ein Vertreter der schiitischen Minderheit sagte, die Sicherheitsaufgaben in Quetta müssten vom Militär wahrgenommen werden. Die Armee müsse gegen die Gruppen vorgehen, die Anschläge auf Schiiten verübten. Bereits vor einem Monat hatten Schiiten nach einem Anschlag die Bestattung von Toten verweigert. Dies so lange, bis Präsident Zardari die Provinzregierung von Baluchistan entließ. Der Präsident von Armenien, Serge Sargsyan, ist laut einer ersten Hochrechnung wiedergewählt worden. Laut der Hochrechnung kommt Sargsyan auf 58% der Stimmen. Auf seinen schärfsten Rivalen entfallen demnach 32%. Allgemein war erwartet worden, dass Sargsyan für eine weitere Amtszeit von 5 Jahren gewählt wird. In Belgien hat ein Gericht in Brüssel den Antrag des Kindermörders Marc Dutroux auf vorzeitige Entlassung abgelehnt. Dutroux hatte beantragt, vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen und mit einer elektronischen Fußfessel überwacht zu werden. Dutroux war 2004 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hatte in den 90er Jahren 6 Mädchen entführt und gefoltert, 4 von ihnen starben. Vor etwa einem halben Jahr wurde die Ex-Frau und Mittäterin nach der Hälfte ihrer Strafzeit mit Auflagen aus der Haft entlassen. Sie lebt seither in einem Kloster. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 7.497 Punkten, minus 0,1%. Die amerikanischen Märkte sind wegen eines Feiertages geschlossen. Der Euro wird zu einem Franken 23,28 gehandelt, der Dollar zu 92,35 Rappen. Das Wetter. Morgen zunächst noch sonnig, im Mittel an Nebel, tagsüber immer mehr Wolken. Im Norden bis 4 Grad, im Süden bis 8 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Der imperfekte Markt der Top-Manager, der emeritierte Wirtschaftsprofessor Norbert Thom über die maßlosen Leistungslöhne. Dann des einen Party, des anderen Leid, muss das sein. Wie der Staat, so die Parteien. Sie sind bankrott in Griechenland, es geht um hohe Millionenbeträge. Multitalentiert und hyperaktiv, Yoko Ono bläst heute locker 80 Kerzen aus. Und in der Hochburg des Prosciutto wird die Keule geschwungen, auch politisch.
Con il potere di tutto il Parlamento per qualsiasi cazzata che proponeva, lui lo otteneva.
Wenig zarte Wortwahl von rechts. Nach 6:30 geht's in die Emilia-Romagna nach Modena. Zuerst aber Cyberwar. Trotz Sparkurs wird weltweit also kräftig in die Kriegsführung investiert, immer mehr auch in die im virtuellen Raum. Das sind dann vor allem Investitionen in Informationstechnologie. Die Nase vorn haben hier nicht ganz überraschend die USA. Aus Washington, Bert Soltermann.
Es war eine Premiere und sie zeigt, wie wichtig das Thema inzwischen geworden ist. Präsident Barack Obama sprach in seiner Rede zur Lage der Nation letzte Woche erstmals über Attacken aus der Cyberwelt.
America must also face the rapidly growing threat from cyberattacks.
Amerika müsse sich besser gegen solche Angriffe schützen, denn sie nehmen stetig zu, sagte er.
We've seen a lot of information being stolen. We've seen by nation states as espionage. We've seen a lot of information being stolen and disruptions by organized crime or by hackers.
In jüngster Zeit seien zwar viele Informationen von ausländischen Regierungen und von Hackern gestohlen worden, erklärt Jason Healy, Cyberexperte beim angesehenen Think Tank Atlantic Council. Betroffen sind neben Facebook und mehreren Medienunternehmen auch diverse US-Banken. Aber, fügt Healy an, einen sogenannten Cyberwar, also einen klassischen Krieg mit Toten und Zerstörung, habe man bis jetzt noch nicht gesehen.
But we still haven't seen something that we would call war.
Das jedoch könnte sich ändern und die USA wären schlecht auf einen solchen Cyberwar vorbereitet, sagen Experten wie Healy.
We are not prepared. Few countries are, other than countries like North Korea that only have a handful of computers to begin with. No, the United States is quite dependent on our IT and network infrastructure, and unfortunately we're also quite vulnerable.
Die USA und viele andere Staaten, mit Ausnahme vielleicht vom digital unterentwickelten Nordkorea, seien stark von ihrer IT-Infrastruktur abhängig. Das mache sie verletzlich. Stromnetze und Kommunikationssysteme könnten sabotiert werden, Krankenhäuser und Atomkraftwerke. Und das könnte indirekt zu Sachschaden, Toten und letztlich zum Krieg führen. Das ist auch der Grund, warum Barack Obama sich jetzt einschaltet. Erstmals hat er angeordnet, dass wichtige Infrastrukturfirmen im Bereich Cybersicherheit mit der Regierung kooperieren müssen. Auch der Staat selbst ist aktiv. Das Ministerium für Innere Sicherheit sowie das Pentagon rüsten kräftig auf. Neue Cybersysteme werden angeschafft, deren Kosten geheim sind. Die Zahl der Cyber-Experten wird derzeit drastisch erhöht. Im Pentagon allein von 900 auf 5000 Personen. Ein Cyber Command fasst alle Cyberaktivitäten im Militär zusammen. Offiziell geht es lediglich um die Verteidigung der amerikanischen Infrastruktur, aber inoffiziell auch um Offensivmaßnahmen. Das bestätigt Jason Healy.
Of course, but it's very difficult to get the United States government as a whole or the military to speak much about these plans.
Über solche Aktionen geben die Regierung oder das Militär keine Auskunft. Laut unbestätigten Meldungen setzten die USA mit Cyberattacken Computersysteme in Afghanistan und in Libyen lahm. Außerdem sollen die USA und Israel mit dem Computerprogramm Stuxnet den Betrieb der Nuklearanlagen Irans gestört haben. Offenbar soll es auch geheime Regeln geben, wann der US-Präsident einen digitalen Erstschlag lancieren darf, um eine drohende Cyberattacke aus dem Ausland noch vor deren Eintreffen abzuwehren. Fast wie im Kalten Krieg. Letzteres ist in der Öffentlichkeit umstritten und erinnert an die Debatte rund um den Drohneneinsatz. Auch dort ist vieles unklar und rechtlich im Graubereich. Jason Healy vom Atlantic Council befürchtet, dass sich solche Offensivaktivitäten zu einem Boomerang für die USA entwickeln könnten.
I'm concerned that through these policies it is more likely that such attacks might boomerang back against us.
Denn ohne klare Regeln könnten andere Staaten oder Terrororganisationen eher versucht sein, dieselben Strategien und Waffen zu nutzen und so in den USA sehr großen Schaden anrichten.
Bert Soltermann aus Washington. Die USA sind als großer Player natürlich besonders aktiv, aber auch kleine rüsten auf im Netz. Norwegen zum Beispiel will sein Budget für Cyberverteidigung um einen Drittel aufstocken. Philipp Burkhardt im Bundeshaus, Cyberwar macht ja nicht Halt vor Grenzen. Wie stark ist da auch die Schweiz betroffen?
Ja, in der Tat ist auch unser Land immer wieder Zielscheibe von solchen Cyberattacken. Der bisher schwerste bekannte Angriff datiert vom Herbst 2009. Da hat man beim Departement für Auswärtige Angelegenheiten ein Schadprogramm entdeckt, mit dem Spionage betrieben worden ist. Es ist einem fremden Staat gelungen, via E-Mail in das Netzwerk einzudringen und Informationen abzusaugen, offenbar in größerem Umfang. Um welchen Staat es sich gehandelt hat, wie groß der Schaden gewesen ist, das haben die Behörden in Bern bis heute nicht verraten. Aber nicht nur die Bundesverwaltung, auch die Rüstungsunternehmen wie RUAG oder MOVAG sind in den Jahren zuvor auf sehr ähnliche Weise schon das Ziel von Cyberattacken geworden. Es ist also auch in der Schweiz eine durchaus reale Bedrohung.
Und wird denn auch entsprechend aufgerüstet? Wie sieht die Cyberverteidigung der Schweiz aus?
Ja, also die Schweiz tut sich ziemlich schwer mit dem Thema. Erkannt ist das Problem zwar schon seit längerer Zeit, aber der Bundesrat hat 1,5 Jahre gebraucht, bis er im letzten Sommer endlich eine Strategie hat vorlegen können. Wer das Papier des Bundesrates liest, erschrickt zuerst einmal, denn der Bund stellt darin unumwunden fest, dass er zurzeit kaum in der Lage sei, größere gezielte Cyberangriffe abzuwehren oder die Folgen von solchen Angriffen zu beheben. Der Bundesrat hat jetzt verschiedene Maßnahmen beschlossen und im Finanzdepartement eine Koordinationsstelle eingesetzt, die bei der Umsetzung dieser Maßnahmen helfen soll.
Und das reicht, meinen Sie?
Also sehr viel Fleisch am Knochen ist in dieser Strategie nicht. Von zusätzlichem Personal zum Beispiel liest man nichts. Ein schlagkräftiges Steuerorgan, wie das andere Länder haben, will der Bundesrat auch nicht einsetzen. Er überlässt die Umsetzung der Strategie den einzelnen Departementen, gibt sich teilweise sogar bis 2017 Zeit, um die Maßnahmen zu konkretisieren. Also da bleibt sehr vieles im Wagen. Was wohl auch damit zusammenhängt, dass um die Formulierungen in dem Papier monatelang gerungen worden ist. Ein erster Entwurf aus dem Verteidigungsdepartement musste sogar noch einmal überarbeitet werden. Herausgekommen ist eine Strategie, die niemandem wehtut, aber auch niemanden wirklich weiterbringt.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Philipp Burkhardt direkt aus dem Bundeshaus. Daniel Vasellas Millionendeal in eigener Sache bei Novartis sorgt für Schlagzeilen und die sind ebenso fett wie die Summen, die der Novartis-Chef einstreicht. Ausufernde Boni und leistungsorientierte Managerlöhne sind zum Dauerthema geworden. Erst recht beschäftigen sie jetzt vor der Abstimmung über die sogenannte Abzocker-Initiative. Ich sprach mit Norbert Thom über dieses Vergütungssystem des Spitzenkaders, das auf einer enormen Belohnungskultur basiert. Die Exzesse betreffen zwar nur wenige, aber das System kranke. Norbert Thom ist emeritierter Ökonomieprofessor an der Universität Bern. Ich gab ihm zu Beginn bloß das Stichwort 72 Millionen.
Ja, das hat mich schon erschüttert und das hat alle Erwartungen übertroffen und ist also ein Beispiel für Maßlosigkeit. Es ist etwas aus den Fugen geraten und das lässt sich nicht mit Leistung begründen.
Das haben Sie ja schon vor einem Jahr gesagt, diese Lohnexzesse, das ärgere Sie. Wie konnte es so weit kommen?
Gut, das geht zurück in die 90er Jahre, wo die Managementlehre stark ökonomisiert wurde. Man verband damit einerseits die Leistungsorientierung und die Marktorientierung nach dem Motto, auf bestimmten Märkten, etwa New York, in London, wird das gezahlt. Und das müsse man jetzt solchen Personen auch bieten. Und das andere Argument war die Leistungsorientierung. Diese Manager würden derart viel Mehrwert für das Unternehmen schaffen, dass ihr Gehalt ja eigentlich nur ein kleiner Prozentsatz des geschaffenen Mehrwertes sei. Und sie würden deshalb ganz im Interesse des Unternehmens alle ihre Kräfte ausrichten. Das war so die Hoffnung, dass es dann zu solchen Entartungen gekommen ist. Das hat sich dann in den nächsten 20 Jahren herauskristallisiert.
Und wie konnte es so entarten?
Weil eben die variable Komponente, das, was man volksweit als Bonus, Boni bezeichnet, weil die einen derartigen Anteil an der Gesamtentlöhnung gewonnen hat, der also das Fixgehalt, bis in die 90er Jahre hinein wurden Manager oft noch nach Fixgehältern entlöhnt, um ein Mehrfaches übertrifft.
Ist es denn überhaupt leistungsorientiert oder müsste man nicht sagen erfolgsorientiert?
Also es wird immer argumentiert mit dem Wort Leistungsgerechtigkeit. Leistung ist einfach feststellbar bei körperlicher Arbeit. Wenn ein exzellenter Fliesenleger eine bestimmte Quadratmeterzahl in einer bestimmten Zeiteinheit bestmöglich erfüllt, ist das augenscheinlich, dass er Hervorragendes geleistet hat. Bei geistiger Arbeit, kreativer Arbeit, aber auch Führungsarbeit ist das sehr viel schwieriger festzustellen. Und da orientiert man sich an Kennzahlen etwa eine gewisse Gewinnsteigerung, Umsatzsteigerung, Produktivitätssteigerung, Kosteneinsparung und so weiter. Das Problem ist, diejenigen, die davon profitieren, wirken häufig an der Konstruktion dieser Kennzahlen selber mit und sie können sie auch massiv beeinflussen.
Diese monetären Anreize, schauen wir die etwas genauer an, sind die denn wirklich wirksam? Also gibt es quasi statistische Beweise, dass Entlöhnung vom Management auch zu einer guten Performance des Unternehmens führt?
Ja, in einem moderaten Maße kann man das durchaus sehen. Also es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass ich in einem vernünftigen Maße den Erfolg des Unternehmens auch so zum Ausdruck bringe, dass die, die daran mitgewirkt haben, gemäß ihren Kompetenzen, ihren Fähigkeiten, Entscheidungsvollmachten profitieren können.
Kann man sagen, die teuersten sind die besten?
Nein, das kann man nicht sagen. Das ist dann wiederum die Frage noch der Marktgerechtigkeit. Man beruft sich gerne in diesen Kreisen darauf, dass auf bestimmten Märkten, man nimmt natürlich nur die absoluten Top-Märkte, dass dort solche Löhne für solche Leute gezahlt würden. Als Ökonom muss man sagen, war dieser Markt wirklich offen und frei zugänglich für jedes Talent dieser Welt? Und dann stellen wir häufig fest, nein, das ist kein perfekter Markt, denn bestimmte Talente aus etwa Schwellenländern würden es möglicherweise für niedrigere Saläre machen. Das heißt, hier ist ein Argument schief, dass man so viel zahlen müsste, um die Besten zu haben. Bei den Besten ist immer noch die Frage, sind es auch moralisch die Besten? Und nicht nur die Besten in der Erreichen bestimmter Kennzahlen, mit denen man auch nicht alles, was ein Unternehmen ausmacht, messen kann.
Eben, das heißt, dass vielleicht diese exorbitanten Löhne eigentlich eine bestimmte Art von Manager auch anziehen, die dann der Unternehmenskultur gar nicht gut tun.
Ja, in diesem Fall hat man Manager kultiviert, herangezüchtet, die sehr stark auf finanzielle Kennzahlen achten. Wenn ich auch frage, wie viele Menschen hast du entwickelt oder was hast du getan, dass die Umwelt nicht zerstört wird und auch das einfließt, dann würde es zu ganz anderen Verhaltensmustern führen.
Amerikanische Banken zahlen jetzt eigentlich höhere Boni als vor der Finanzkrise. Aber wäre denn die Finanzkrise überhaupt denkbar gewesen ohne diese Boni?
Diejenigen, die sich mit der Finanzkrise befasst haben, wissen, dass es mehrere Ursachen gibt. Da gab es eine Immobilienblase, da gab es andere Effekte, Unterkapitalisierung, zu hohe Risikoneigung und so weiter. Sicherlich mag auch die Bonusgestaltung eine Rolle gespielt haben. Sie hat auf jeden Fall einen gewissen Manager-Typ gezüchtet, der hohe Risiken einging und der kurzfristig seine variablen Komponenten mit nach Hause nehmen konnte. Das ist schlecht. Ja, es ist die Frage, wie kann man das begrenzen? Das ist eine große ökonomische und offensichtlich noch ungeklärte Frage. Es müsste über die Corporate Governance, also die Machtverteilung im Unternehmen, was sagt eine Generalversammlung, was sagt ein Verwaltungsrat, was sagen andere externe Gruppen zu diesen Salären. Immerhin hat es schon Manager gegeben, die auf die Auszahlung bestimmter Boni verzichtet haben, die etwas zurückgezahlt haben. Das ist schon ein Anzeichen dafür, dass moralischer Druck von der Unternehmung oder auch von der Gesellschaft etwas bewirken kann. Der Grunddrang, hier die Gier auszuleben über diesen Mechanismus, ist so stark, dass man auch starke Gegenmedikamente entwickeln muss.
Reden wir eigentlich nur von Großunternehmen und Großbanken oder operieren auch KMU mit dieser Art von Löhnen?
Nach meinem Kenntnisstand, und ich bin auch Verwaltungsrat in verschiedenen Familienunternehmen gewesen, ist so etwas geradezu unvorstellbar in einem KMU. Dort, wo ein Patron führt und auch noch genau weiß, wer in der Unternehmung welche Leistungen erbracht hat, bleibt in aller Regel die Kirche im Dorf. In einem kleinen Unternehmen ist auch die soziale Kontrolle sehr viel stärker. Man weiß, wer viel mehr leistet. Man würde aber niemals Unterschiede von 1 zu 100, 1 zu 200 bis 1 zu 500, 1 der niedrigste Lohn, 500 der höchste Lohn, akzeptieren. Das würde die gesellschaftliche Verträglichkeit sprengen. Es kommt niemals zu solchen Exzessen. Die sind nur möglich, wenn eine bestimmte Gruppe oberster Führungskräfte die Systeme nach eigenem Gusto gestalten kann.
Norbert Thom ist emeritierter Professor für betriebswirtschaftliche Organisation und Personalwesen an der Universität Bern. Die griechischen Regierungsparteien Nea Dimokratia und PASOK sind wortwörtlich bankrott. Sie sind dermaßen hoch verschuldet, dass sie Mieten nicht mehr bezahlen können, ihre Mitarbeiter erhalten die Löhne nicht. Wie der Staat haben auch Parteien jahrelang auf Pump gelebt. Die Banken haben ihnen Millionenkredite gegeben in der Hoffnung auf politischen Einfluss.
Jetzt können die Parteien die Kredite nicht mehr zurückzahlen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Parteien und Banken wegen Verdachts auf ungetreue Geschäftsführung. Aus Athen, Rodothea Seralidou.
Die Pokratusstraße, eine hochfrequentierte Einbahnstraße im Athener Stadtzentrum. Hier in einem aufwendig renovierten Bürogebäude an der Hausnummer 22 hat die sozialistische PASOK ihre 5000 Quadratmeter große Zentrale. Als der Parteisitz Anfang 2009 feierlich eingeweiht wurde, ahnte noch niemand, vor welchen Problemen die PASOK wenige Jahre später stehen würde. Der Journalist Tassos Deloglu verfolgt seit langem die mittlerweile prekäre Finanzlage der griechischen Parteien.
Die Parteien, die ehemalige zweitgrößten, die konservative, rechtskonservative ND und die zentrumslinke PASOK, stehen mit 230 Millionen Euro gegenüber den Banken in der Kreide. Die Angestellte der PASOK sind seit 9 oder 10 Monaten unbezahlt und die Kredite werden nicht bedient, nur Zinsen werden bezahlt. Was die ND betrifft, wir wissen, dass die ND ihre Mieten nicht bezahlt. Die ND zahlt auch nur die Zinsen.
Und anders als es bei der Kreditvergabe an private Unternehmen der Fall ist, waren diese Kredite an die Parteien nur mit fragwürdigen Garantien abgesichert. Den geschätzten staatlichen Zuschüssen, die die Parteien in den kommenden Jahren bekommen würden. Doch die Höhe der staatlichen Parteienfinanzierung hängt immer vom Ausgang der letzten Wahlen ab. Je mehr Wählerstimmen, desto mehr Geld. Und genau da liegt das Problem.
Wegen der schrumpfenden Stimmenzahl der zwei großen Parteien wird weniger, diese Subventionierung, weil die Stimmen weniger geworden sind. Es gibt keine Vollkaskoversicherung, dass eine Partei auf Ewigkeit dieselben Stimmen kriegt.
Jetzt ermittelt der Finanzstaatsanwalt Grigoris Peponis gegen die Parteien und die Verwaltungsräte der betreffenden Banken wegen des Verdachts auf Untreue. Besonders skandalös, die Bank, die die größten Summen gegeben hat, war die staatliche Agrarbank, kritisiert Kostas Bakouris, Leiter des griechischen Büros der Antikorruptionsorganisation Transparency International. Weil die Agrarbank staatlich war, wurde ihr Vorstand immer vom Staat bestimmt. Also haben sich die Parteien mit ihren Krediten indirekt Geld vom Staat geliehen. Wenn sie jetzt nicht mehr in der Lage sind, die Kredite zurückzuzahlen, verliert im Grunde der griechische Staat das Geld. In einer umfangreichen Studie hatte sich Transparency International mit den Missständen im Finanzierungssystem der griechischen Parteien beschäftigt und Vorschläge für mehr Transparenz gemacht. Die Grundlage für die Kredite sollte sich auf die staatliche Subventionierung des laufenden Jahres begrenzen und nicht auf vage Schätzungen mehrerer Jahre im Voraus beruhen. Außerdem muss eine unabhängige Kommission her, die die Finanzen der Parteien kontrolliert. Und aus den Parteibüchern muss erkennbar sein, wie viel Geld die Parteien aus welcher Quelle bekommen haben. Anonyme Spenden sollten verboten werden. Doch bis jetzt sei kein einziger dieser Vorschläge umgesetzt worden, beklagt die Organisation. Ob die Ermittlungen des Finanzstaatsanwalts etwas ergeben, Journalist Tassos Deloglu.
Ich glaube, dass die jeweilige Verantwortliche der zwei großen Parteien gute Argumente gegenüber dem Staatsanwalt finden sollen, um genau zu rechtfertigen, warum sie so viel Geld aufgenommen haben. Persönlich glaube ich nicht, dass die strafrechtliche Verarbeitungsmöglichkeit die beste ist. Das Politische ist der Königsweg. Man muss einfach das Gesetz über die Parteifinanzierung ändern. Und da muss sich die Mehrheit im Parlament sich verständigen können.
Die Vorschläge von Transparency International haben die Parteien schon längst. Es fehlt also nur noch der Wille, sie auch umzusetzen.
Dem Beitrag aus Athen ist es 18.29 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit diesen Themen. Der Fünfer und das Weckli im urbanen Nachtleben, die Linken und die Rechten in Modena und die Musikerin und die Künstlerin Yoko Ono. Party ja, aber bitte schön leise, schön sauber und ohne Gewalt. Diesen Spagat will der Schweizer Städteverband schaffen. Er hat Maßnahmen aufgestellt, die die negativen Begleiterscheinungen des Nachtlebens mindern sollen. Doch auf sich alleine gestellt können die Städte wenig bewirken. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Es ist ein Potpourri von Vorschlägen, das der Schweizer Städteverband heute präsentiert hat. Auf der einen Seite will man den Jugendlichen entgegenkommen, ihnen Freiräume bieten und Orte für Freizeitaktivitäten, Jugendhäuser, Kulturzentren, Mitternachtssportanlässe. Das findet auch Stefanie Anlicker richtig, die Präsidentin der Berner Altstadtquartiervereine, die die Interessen der lärmgeplagten Anwohner vertritt und die auch schon an runden Tischen teilgenommen hat.
Wir waren eigentlich alle der Meinung, dass zum Beispiel für die Jugendlichen Freiräume braucht. Es gab niemanden, der sagte, das ist etwas, was nicht nötig ist. Die Frage ist einfach, wo man solche Sachen umsetzt konkret und wie es dann im Einzelfall aussieht.
Schwieriger wird es da, wo es um repressive Maßnahmen geht. Auch solche werden im Bericht des Städteverbandes aufgeführt. Zum Beispiel Maßnahmen gegen exzessiven Alkoholkonsum. Ein Mittel sind Alkoholtestkäufe mit jungen Lockvögeln. Seit einem Bundesgerichtsurteil gibt es dafür keine klare juristische Grundlage mehr. In Winterthur wolle man auf dieses Instrument trotzdem nicht verzichten, sagt Stadtpräsident Michael Künzle.
Wir werden in Winterthur weiterhin Testkäufe durchführen, trotz des Bundesgerichtsurteils, warten deshalb sehnlichst auf die Revision des Alkoholgesetzes, welches uns das Instrument wieder offiziell zuteilt.
Denn wenn das verschärfte Alkoholgesetz, so wie es der Bundesrat will, auch im Parlament eine Mehrheit findet, dann wären Alkoholtestkäufe ohne Einschränkungen wieder möglich. Das können auch die Schweizer Detailhändler akzeptieren. Andere Punkte der geplanten Gesetzesrevision sind dagegen hoch umstritten. So will der Bundesrat, dass Läden ab 10 Uhr abends keinen Alkohol mehr verkaufen dürfen. Solche oder ähnliche Regelungen gibt es bereits in St. Gallen und Genf. In der Vernehmlassung haben sich bürgerliche Parteien und Gewerbevertreter sehr kritisch geäußert. Bruno Frick, der Präsident der Schweizer Detailhandelsorganisation Swiss Retail Federation.
Ein gesetzliches Verkaufsverbot ab 22 Uhr für alle Schweizer, auch jene, die mit Alkohol umzugehen wissen, die hin und wieder abends an einer Autobahnshop ein Bier mit nach Hause nehmen, das geht zu weit.
Bei der Frage, wie stark der Staat den Alkoholverkauf einschränken darf und soll, gehen die Meinungen also auseinander. Weniger Alkoholverkauf, mehr Polizeipatrouillen und zusätzliche Freiräume für Jugendliche. Der Städteverband hat heute mit seinem Papier zum Nachtleben eine Diskussion angestoßen. Um Lösungen zu finden, braucht es aber alle. Städte, Kantone, den Bund und nicht zuletzt auch die jungen und jung gebliebenen Partygänger.
Am nächsten Wochenende wählt Italien und das ist eine wichtige Wahl, denn das Land steckt politisch wie wirtschaftlich in einer tiefen Krise. Eine der wichtigsten Regionen des Landes ist die Emilia-Romagna, vor allem wegen der Industrie und der vielen Betriebe. Auch dort spürt man die Krise deutlich, wenn auch weniger stark als anderswo. Die Politik ist aber genauso polarisiert wie im Rest des Stiefels. Das zeigt die Reportage von Franco Battel.
In Castelnuovo Rangone hat man dem Schwein ein Denkmal errichtet. In Blei gegossen, aber ohne Sockel, steht es auf der Piazza vor dem Rathaus. Hier in der Emilia-Romagna liebt man das Schwein und verspeist es in allen Variationen. Und genau davon lebt Alfonso Bavieri. Vor über 30 Jahren hat er in seiner Wohnung angefangen, Prosciutto Crudo Rohschinken zu produzieren. Heute ist er Chef einer Fabrik.
Lavoriamo 1 Million di prosciutti a Modena e 200.000 a Parma.
All'anno?
All'anno, sì.
Jedes Jahr verarbeiten wir 1 Million Schinken in Modena und 200.000 in Parma, sagt Bavieri. Salzen, trocknen, reifen, es dauert mehrere Monate, eine Keule zu verarbeiten. Schinken ist ein langsames Produkt, philosophiert der Padrone und grüßt nebenbei Arbeiter. Die meisten sind Afrikaner.
Questo è Omar, viene dal Kenya. È un guerriero Masai Mara.
Das ist Omar aus Kenia, ein Krieger der Masai Mara, witzelt Bavieri und tätschelt dessen Schulter. Der einzige Ort, wo es hier nicht nach Schinken riecht, ist das Büro des Chefs. Nach dem Rundgang sitzt er dort bei einem Espresso. Wie sind die Geschäfte im letzten Jahr gelaufen? Musste auch er Leute entlassen?
No, no, noi abbiamo un trend positivo, anche l'anno scorso abbiamo fatto un più 10%.
Es sieht sehr gut aus, sagt er. 10% mehr Umsatz im letzten Jahr und dies, obwohl der Absatz in Italien zurückging. Doch die Exporte haben den Verlust mehr als wettgemacht.
Per me la globalizzazione era una cosa molto importante, molto che mi attraeva.
Die Globalisierung hat mich schon immer fasziniert, meint Bavieri, der vor allem in die USA und nach Australien liefert und jetzt groß in den russischen Markt einsteigt. In der Emilia-Romagna leben viele Betriebe vom Export und die stehen wie die Schinkenfabrik gut da. Leiden tun jene Firmen, die nur für den heimischen Markt produzieren. Die spüren die italienische Krise, Jobs gehen verloren. Hinter dem Bahnhof von Modena, im Niemandsland zwischen den Gleisen, liegt die Porta Aperta, eine Gassenküche. Jeden Abend gibt's hier einen Teller, gratis. Am Herd arbeiten stets Freiwillige, heute sind es 5 alte Franziskanermönche.
Pasta asciutta vero con il sugo di pomodoro e con aggiunta per un pizzico di piselli e da un tocco di sapore di più.
Pasta mit einer Tomatensoße und Erbsen. Die Gäste stehen Schlange, warten, bis ein voller dampfender Plastikteller vor ihnen steht. Dann gehen sie in den Speisesaal, den Neonröhren hell erleuchten. Gesprochen wird wenig, gegessen schnell, die meisten sind nach ein paar Minuten wieder weg. Giorgio Bonini leitet die Porta Aperta, die vor allem von der Kirche finanziert wird. 20.000 Mahlzeiten sind es pro Jahr. Früher aßen hier vor allem Ausländer, Afrikaner. Seit etwa 4 Jahren kommen aber immer mehr Italiener.
In termini di aumento sono aumentati in maniera molto significativa gli italiani, tant'è che ormai da 3 anni la seconda nazionalità delle persone che accede alla mensa sono italiani.
Die Italiener, die hier Hilfe suchen, sind meist über 45 Jahre alt.
È la persona che non ha neanche più un minimo di rete familiare.
Wer zu uns kommt, hat meist seine Arbeit und sein familiäres Netz verloren. Meist hat er keine Eltern mehr, keine Kinder, die ihn unterstützen könnten und noch keine Pension. Eine funktionierende Arbeitslosenkasse gibt es in Italien nicht. Hier rutscht man schnell in die Armut ab. Der Blumenmarkt auf der Piazza Grande in Modena. Mauro Manfredini ist in seinem Element. Er winkt nach links und nach rechts. Bei der letzten Wahl wäre er für die rechte Lega Nord beinahe Bürgermeister geworden. Und das hier in Modena in einer Hochburg des linken Partito Democratico. Nur 111 Stimmen fehlten ihm. Jetzt ist er Parlamentarier und schaut der linken Regierung genau auf die Finger.
Vogliono trasformare le piazze, fare giardini, spendere soldi che chiaramente non li abbiamo.
Diese Piazza wollen sie umgestalten, Gärten anlegen, Geld ausgeben, das wir gar nicht haben. Wegen der Kälte schlägt Manfredini vor, ins Rathaus zu gehen, in sein Büro. Über einem chaotischen Schreibtisch hängt das Bild Umberto Bossis, Mitbegründer der Lega Nord. Bossi hat Parteigelder für sich und seine Familie abgezweigt und ist eigentlich in Ungnade gefallen. Nicht aber hier. Und hoch im Kurs ist bei Manfredini auch weiterhin Berlusconi.
Ma guarda, io dico sinceramente, Berlusconi, come ho detto prima, tutto quello che noi abbiamo chiesto ce l'ha dato. Punto.
Alles, was wir wollten, das hat uns Berlusconi gegeben. Manfredini meint damit die Hauptforderung der Lega, den Föderalismus, mehr Rechte für die Regionen. Die politischen Fronten sind extrem starr, in Modena und in ganz Italien. Manfredini kann sich nicht einmal vorstellen, dass die Rechte mit der Mitte Mario Montis zusammenspannt.
È impossibile, perché lui non ha, cioè, non ha dato niente di, ha fatto aumentare il debito pubblico, scusa.
Unmöglich, Monti hat uns gar nichts gegeben und bald fallen Worte, die nicht druckreif sind.
Con il potere di tutto il Parlamento, per qualsiasi cazzata che proponeva, lui lo otteneva.
Derb und grob tönt es im Rathaus. Die Bereitschaft, in der Krise vernünftig zu sein, die relevanten politischen Kräfte zu bündeln, etwa in einer großen Koalition, ist gering. Manfredini sagt sogar, niemals. Für ihn ist klar, wie es in Italien weitergeht.
Io ti faccio una previsione. Chi vincerà le elezioni più di, voglio dar lungo, un anno e mezzo, due anni, poi siamo da capo.
Nach den Wahlen geht es eineinhalb, höchstens 2 Jahre. dann stehen wir wieder am gleichen Ort vor Neuwahlen.
Franco Battel war für uns in Modena unterwegs. Yoko Ono gilt bei vielen Beatles-Fans als die Frau, die die Band auseinandergetrieben hat. Dabei war Yoko Ono längst eine eigenständige Künstlerin, als sie sich in John Lennon verliebte und er sich in sie. Heute wird Yoko Ono 80 und sie ist immer noch ständig unterwegs, als Umweltaktivistin, Kuratorin und natürlich als Künstlerin. Christina Caprez über das Multitalent.
Yoko Ono ist 80 und sie ist kein bisschen leise. Vor kurzem hat sie mit der Avantgarde-Rockband Sonic Youth ein neues Album eingespielt und letzte Woche war sie in Frankfurt, um ihre Retrospektive in der Schirn-Kunsthalle einzuweihen.
When you're doing something you love, you don't feel tired, you know. You get more and more energy. And that's how it is with my life. I love life.
Wenn du etwas machst, was du liebst, dann ziehst du daraus immer mehr Energie. So ist es auch mit meinem Leben. Ich liebe das Leben, sagte Yoko Ono in Frankfurt. Und das glaubt man der drahtigen kleinen Frau mit dem schräg aufgesetzten schwarzen Hut und der Sonnenbrille. Am 18. Februar 1933 in Tokio geboren, als Tochter eines Bankers, der lieber Konzertpianist geworden wäre, hatte sie schon immer viele verschiedene Interessen. Sie studierte Philosophie und Musik und zog mit 19 in die USA. Dort begann sie zu komponieren und machte sich gleichzeitig einen Namen als Konzept- und Performancekünstlerin. Ihr doppeltes Interesse für Kunst und Musik ist bis heute geblieben und wurde ihr vielleicht auch zum Verhängnis. Musikerkreise warfen ihr vor, sie sei ja nur eine Künstlerin. Für Kunstkritiker hingegen war sie die Musikerin.
When I make music, people say, oh, she's just an artist. And when I do art, they say, well, she's a musician, you know. But it didn't really matter what the media was. When I get inspired with that media.
Sie lasse sich vom Medium inspirieren. Ob das nun Kunst oder Musik sei, spiele keine Rolle. Onos künstlerische Arbeiten basieren oft auf einer einfachen Idee mit großer Wirkung. Und häufig bezieht sie das Publikum mit ein, um das Werk überhaupt erst zu vollenden. In Cut Piece von 1964 lässt sie sich von den Ausstellungsbesuchern die Kleider vom Leib schneiden. Eine Aktion, die oft als feministisches Statement gelesen wurde. Während einer eigenen Performance lernt Yoko Ono auch John Lennon kennen. Liebe auf den ersten Blick sei es gewesen, erzählen die beiden später. Ono und Lennon machen sich selbst als Paar zu Aktionskunst. Sie empfangen Presseleute in den Flitterwochen im Ehebett und erklären das Bed-In als Einsatz für den Weltfrieden. ...1969 gründen Ono und Lennon die Plastic Ono Band, deren erster Song Give Peace a Chance ein Welthit wird. 1975 gebiert Yoko Ono Sohn Sean. In der ersten Zeit nach seiner Geburt übernimmt Lennon den Haushalt. Für die damalige Zeit absolut ungewöhnlich. Kritiker hämen, Ono habe ihn entmännlicht und zum Hausmann gemacht. Und viele Beatles-Fans sehen in der Japanerin die Ursache für die Teilung der legendären Band. Doch Yoko Ono lässt sich davon nicht beirren. Nach John Lennons jähem Tod 1980 zieht sie sich zwar zunächst aus der Öffentlichkeit zurück, doch Ende der 80er Jahre ist sie wieder auf dem Kunstparkett. Sie komponiert wieder, sie tritt als Friedensaktivistin auf. Und sie provoziert immer noch. Zum Beispiel mit ihrer Performance Voice Piece for Soprano and Wish Tree, die sie 2010 im renommierten Museum of Modern Art in New York aufführte. Kurz vor ihrem 80. Geburtstag hat Yoko Ono dem Musikmagazin Rolling Stone verraten, was ihr Rezept für ein langes Leben ist. Regular Exercise, regelmäßiges Training.
Na, dann üben Sie mal schön, zum Beispiel zur zweiten Ausgabe des Echo um 19 Uhr auf SRF 2 Kultur, SRF 4 News und der SRF Musikwelle. Das war das Echo der Zeit, erste Ausgabe, verantwortlich Judith Huber, für die Nachrichten Georg auf der Mauer, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.